Ja, ich habe es mir in den letzten 12 Monaten so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, einzelne Bibelverse, einzelne Bibelabschnitte wirklich durchzubeten. Ich habe euch irgendwann schon mal meinen Zettel, glaube ich, gezeigt. Ich habe, als ich zum letzten Mal die Bibel durchgelesen habe, immer wieder mir Verse rausgeschrieben, die man eins zu eins gut beten kann. Zum Beispiel den Vers 23 aus Psalm 139. Da heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Oder Psalm 51, Vers 17: Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Lauter solche Verse, ja, die mir gut gefallen haben, die ich zu meinem eigenen Gebet immer wieder mache. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass mir das hilft, Gott nochmal neu, ja, zu begegnen. Ich habe auf der Rückseite von meinem Zettel ein Gebet abgeschrieben aus einem Buch, da ging es ums Evangelium, und in diesem Gebet wird das ganze Evangelium nochmal schön zusammengefasst. Und auch das hilft mir, ja, immer wieder diese Gedanken wieder neu vor Gott zu bringen und mich neu darüber zu freuen, was ich in Gott alles habe, was die Gnade in mir auch schon verändert hat. Auch das Vaterunser bete ich hin und wieder, weil ich da auch eben merke, das hilft mir, ja, meinem Gebetsleben so ein bisschen eine Struktur zu geben. Und auf der einen Seite freue ich mich, dass wir als Kinder Gottes ganz frei sprechen dürfen, ganz frei beten dürfen, dass ich mit meinen ganz einfachen Worten vor Gott kommen kann, dass man da keine große Regel beachten muss, welche Worte man benutzt. Ja, alles, was mich freut, wofür ich dankbar bin, was mir vielleicht auch Sorgen macht, darf ich mit meinen einfachen Worten vor Gott bringen. Und gleichzeitig finde ich es eben sehr bereichernd, wenn ich solche vorhandenen Gebete auch mal nutze, eben als so eine Art Strukturhilfe, um mich dadurch leiten zu lassen, um meine Gedanken auch so ein bisschen vielleicht zu ordnen. Und ja, ich bete das dann nicht unbedingt eins zu eins nach, sondern nutze eben diese Verse oder diese Gedanken, um mein eigenes Gebetsleben so zu strukturieren. Clemens hat vor 3 Wochen die Frage gestellt, warum uns vorformulierte Gebete helfen können. Und er hatte diese 3 Punkte. Einmal hilft es uns zu fokussieren. Ja, vielleicht kennt ihr das auch, dass man, wenn man betet, oft abgelenkt ist, die Gedanken so ein bisschen abschweifen, und da hilft so ein vorformuliertes Gebet, wirklich so bei der Sache zu bleiben. Außerdem lernen wir dadurch Vielfalt. Manchmal beten wir dann für Dinge, für die wir sonst vielleicht nicht beten würden, einfach weil es in unserem Text schon steht, werden wir daran erinnert, dass wir auch solche Dinge vor Gott bringen können. Und wir lernen Beständigkeit, wenn wir solche Gebete immer wieder vor Gott bringen, auch dauerhaft einzelne Gedanken immer wieder vor Gott zu bewegen. Ja, das war der Einstieg in die Predigtreihe. Herr, lehre uns beten. Und heute ist der letzte Teil dieser Reihe. Also sorry an unsere Gäste, ihr habt jetzt viel verpasst. Aber ich wiederhole es nochmal so ein bisschen, nicht nur für euch, sondern für uns alle. Wie kamen wir auf diese Reihe, wie kamen wir auf diesen Titel? Letztendlich ist genau das der Wunsch der Jünger gewesen, an ihren Herrn, an Jesus. Ja, sie wollten von Jesus lernen, wie man betet, wie man auf eine wirklich tiefstmögliche Ebene im Gebet kommen kann. Und kurz bevor sie diese Frage stellen oder diese Bitte äußern, sehen Sie, wie Jesus selbst betet. Und vielleicht haben Sie da erkannt, dass Ihr eigenes Gebetsleben im Vergleich dazu eher oberflächlich ist. Und ja, Sie wollen von Jesus lernen. Wie betet man denn? Und als Antwort hat Jesus Ihnen das sogenannte Vaterunser gegeben. Clemens hat vor 3 Wochen darüber gepredigt, wie wir auch dieses Gebet in unser eigenes Gebetsleben integrieren können. Mit dem Ziel eben, ja, echte Gemeinschaft mit Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Genauso die Woche drauf in Psalm 65 war das so der Schwerpunkt, ja, dass wir persönlich wirklich ganz nahe vor Gott kommen können. Bei der dritten Predigt letzte Woche bei Manuel kam noch ein weiterer Aspekt hinzu. Ja, wir dürfen nicht nur ganz persönlich vor Gott kommen, sondern wir dürfen es auch als Gemeinde tun. Und am besten tun wir das einmütig, wenn wir eines Sinnes sind. Und Manuel hat ausgelegt, warum das so wichtig ist, dass wir einmütig vor Gott kommen. Heute geht es nochmal um einen anderen Bereich, um ein weiteres Gebet aus dem Neuen Testament. Und dieses Gebet bete ich tatsächlich schon seit längerer Zeit immer wieder. Insbesondere im Blick auf meine Kleingruppe. Eigentlich ist es ein persönliches Gebet, was so die ganze Gemeinde betrifft, aber ich habe das irgendwie für mich, für die Kleingruppe so angewendet. Und wenn wir Gott bitten, Herr, lehre uns beten, dann dürfen wir auch lernen, ganz konkret nicht nur für uns, sondern auch für andere zu beten. Ja, für unsere Brüder, unsere Schwestern, für die ganze Gemeinde. Und wenn wir so die Gemeinde auch im Gebet im Blick haben, dann können wir natürlich auch für aktuelle Nöte beten, das tun wir ja auch, für Krankheit und oder für Gesundheit vielmehr, aber auch eben für andere Dinge, insbesondere vielleicht auch auf das, im Blick auf das geistliche Wohlbefinden. Ich glaube, es ist gut und wichtig, wenn wir regelmäßig für das geistliche Wachstum anderer Geschwister und für das geistliche Wachstum unserer ganzen Gemeinde beten. Und ich weiß von einigen von euch, die tun das bereits, ja, sehr regelmäßig, und das finde ich echt mega wertvoll. Für andere mag dieser Gedanke vielleicht eher fremd sein oder es ist einfach nicht die Gewohnheit, für das geistliche Wachstum einzelner Geschwister oder der ganzen Gemeinde zu beten. Vielleicht weißt du gar nicht genau, für wen du dann beten kannst oder für was genau du dann beten sollst. Und genau da kann uns unser heutiger Text helfen. Ihr dürft aufschlagen, Philipper Kapitel 1. Der Brief an die Philipper Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt es: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, allzeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ja, dieser Text ist es kein klassisches Gebet, was man eins zu eins vielleicht so nachbeten könnte. Aber wie gesagt, habe ich das sehr zu schätzen gelernt in den letzten Monaten, mich an diesem Text immer wieder zu orientieren und ja, im persönlichen Gebet diese Verse durchzugehen. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal ermutigen, wenn ihr ein Notizbuch dabei habt, macht euch gerne ein paar Notizen oder schreibt euch vielleicht auch direkt kleine Hinweise in die Bibel rein. Das hilft auch, diese Gedanken nochmal nachzuvollziehen. Und wenn ihr ja, selbst mal diesen Text durchbeten wollt, so eine Struktur eben auch vor Augen zu haben. Ja, lasst uns diesen Text abschnittsweise durchgehen. Die ersten vier Verse sind geprägt von Dank, Freude und Zuversicht. Er fängt an: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also Paulus beginnt erstmal mit Dank. Dank für die Geschwister. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, das ist jetzt kein Wunder beim Philipperbrief, das ist ja bekannt, das ist der Brief der Freude. Ja, da geht es ganz viel um Freude und um diese positiven Dinge. Das war so eine Art Vorzeigegemeinde vielleicht. Paulus hat da nicht viel bemängelt. Da gab es sehr viel Grund zum Danken. Und das ist absolut richtig. Und gleichzeitig können wir feststellen, dass Paulus auch andere Briefe genauso beginnt, zum Beispiel den ersten Korintherbrief. Und bei den Korinthern ist es was ganz anderes, ja, da lag wirklich einiges im Argen, was Paulus an vielen Stellen in beiden Briefen thematisieren muss. Und trotzdem beginnt sein Brief auch an die Korinther mit fast den identischen Worten, nämlich: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ja, ich schließe daraus, dass wenn Paulus irgendwie an Geschwister denkt, wenn Paulus an verschiedene Gemeinden denkt, dann legt er den Fokus als allererstes mal auf diese gemeinsame Stellung, die sie haben. Und nicht auf Sympathie oder auf, ja, die Umstände, die da vielleicht vorherrschen. Und bei den Philippern eben ganz genauso. Ja, er sagt: ihr seid Mitteilhaber, Mitteilhaber an der Gnade, Mitteilhaber am Evangelium. Die Geschwister dort sind eben ganz genauso wie Paulus von Jesus errettet worden. Sie gehören alle zu einer geistlichen Familie. Sie sind Brüder, sie sind Schwestern in Jesus. Und darüber ist Paulus einfach dankbar. Und deshalb kann er auch mit Freuden für sie beten. Und ich muss so an uns denken und denke mir: Ja, wir haben uns ja auch nicht für eine Religion irgendwie zufällig entschieden oder für einen Satz von Glaubensüberzeugungen, die wir unterschrieben haben, sondern auch uns wurde ein neues Leben geschenkt. Wir haben eine ganz neue Stellung vor Gott bekommen, eine gemeinsame neue Stellung. Wir sind Teil einer geistlichen Familie, wir sind Teil seines Leibes, wie es immer wieder heißt. Wir sind eine Gemeinschaft. Und ja, das ist der Grund, warum Paulus hier so dankbar sein kann. Und das ist der Grund, glaube ich, auch, warum wir dankbar füreinander sein können. Und ich möchte mal herausfordern, wenn du zu Hause bist und an die Gemeinde hier denkst, was kommt dir da so als erstes in den Sinn? Ja, ist es auch diese große Dankbarkeit, diese Freude, die Paulus hier ausdrückt? Oder ist es irgendwie das letzte Gespräch mit Bruder XY, das nicht so gut lief? Oder die Aufgabe, die du übernehmen sollst, weil es kein anderer macht? Oder sind es die Ältesten, die gewisse Dinge so ganz anders sehen als du? Oder ist es der Eindruck, dass sich niemand so wirklich für dich und für dein Leben zu interessieren scheint? Wenn Paulus an diese Gemeinde denkt, dann sagt er: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. So kann Paulus beten, ich glaube deswegen, weil er eben so viel tiefer schaut, als wir das oft tun. Wir sehen oft so das Offensichtliche, das an der Oberfläche, aber Paulus ist einfach von Grund auf, von tiefstem Herzen dankbar, dass diese Menschen auch gerettet wurden. Und ich durfte auch feststellen, wenn ich bete, wenn ich mich hieran orientiere, ja, wie mich das auch verändert, wie mich das prägt, solche Gedanken. Wenn ich ganz bewusst dankbar bin für die vermeintlich selbstverständlichen Dinge. Und es ist tatsächlich so, egal für wen ich für euch bete, ich kann mich von Herzen erstmal darüber freuen, dass du gerettet bist. Dass du auch ein Teil dieser geistlichen Familie bist. Dass du Mitteilhaber am Evangelium bist. Mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit würden wir uns sonst auch gar nicht kennen. Und das, was Gott mir geschenkt hat, das hat er auch dir geschenkt. Und darüber kann ich und darüber möchte ich mich ganz bewusst auch wirklich freuen. Wir lesen weiter in Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Paulus konkretisiert ja so ein bisschen sein Gebet an die Gemeinde. Er ist dankbar für die Vergangenheit, hat er gerade gesagt. Und jetzt schaut er voller Zuversicht auch in die Zukunft. Woher hat er diese Zuversicht? Er hat mit voller Leidenschaft Gemeinden gebaut, er hat Menschen vom Evangelium überzeugt, das war seine Berufung, das war seine Gabe, das war seine Stärke. Aber er weiß ganz genau, wo auch seine Grenzen sind. Er weiß, was sein Anteil daran ist und er weiß auch, was Gottes Anteil daran ist. Und Gott ist es nämlich, der jeden Gläubigen ans Ziel führen wird. Und Paulus kann das wirklich abgeben. Ja, er leidet natürlich mit Gemeinden, wo es auch nicht gut läuft. Er leidet richtig mit. Und gleichzeitig hat er dieses Vertrauen, dass Gott sie ans Ziel führen wird. Wir wissen nicht, was er alles dachte. Vielleicht hat er wirklich so einige Namen auch vor Augen gehabt, als er diesen Brief schreibt. Vielleicht hat er an ganz bestimmte Personen gedacht, wo er sich mehr Veränderung wünscht. Vielleicht hat er an Personen gedacht, die ihr Leben noch nicht so ganz dem Herrn hingegeben haben. Aber er hat keinen Zweifel daran, dass Gott immer noch wirkt, dass Gott weiter wirken wird. Und auch davon, ja, möchte ich lernen, davon können wir lernen, Gott wirklich zu vertrauen. Ob das jetzt mein eigener geistlicher Zustand ist, ob das der Zustand von Einzelnen von euch ist oder der geistliche Zustand von uns als Gemeinde. Gott hat in jedem von uns ein gutes Werk angefangen und er wird dieses gute Werk vollenden. Daran besteht kein Zweifel. Und natürlich dürfen und vielleicht sollten wir uns auch immer wieder fragen, welchen Anteil wir selbst übernehmen sollen, übernehmen wollen, übernehmen können. Und eben nicht nur ja, im Blick auf uns selbst, sondern eben auch im Blick auf andere. Wo können wir anderen helfen, geistlich voranzukommen, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir können uns fragen, ist das unser Anliegen überhaupt? Möchten wir das? Wo kannst du jemanden ermutigen? Wo kannst du Positives vielleicht bestätigen, was du siehst? Für wen kannst du ganz regelmäßig beten? Das ist unser Part. Und wir dürfen alles andere an Gott abgeben. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns ans Ziel bringt. Und wir dürfen diese Zuversicht haben, ja, dass Jesus weiter wirkt, dass Jesus wirkt, bis er wiederkommt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, ein kleines Zwischenfazit vielleicht bis hierher. Wenn du das festgestellt hast, ja, du möchtest eigentlich auch für andere beten, aber dir fehlt irgendwie die Freude, dir fehlt der Dank, dir fehlt die Zuversicht, dann ist mein Tipp, orientiere dich an diesen Versen, geh diese Verse durch, gedanklich und ja, das wird kommen, es wird dieser Dank wird kommen, diese Freude wird kommen, diese Zuversicht wird kommen, wenn wir sie so vor Gott bringen. In den nächsten beiden Versen geht es um Sehnsucht. Verse 7 und 8. Ich lese nochmal und stell dir mal vor, mach die Augen vielleicht zu und stell dir vor, diese Verse wären nur an dich geschrieben. Er schreibt, so ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Ja, was geht da in dir vor, wenn du sowas hörst? Wenn jemand dir sowas persönlich sagt oder schreibt, dass er dich im Herzen hat, dass er sich danach sehnt, dich wieder zu sehen. Genau das schreibt Paulus hier. Er sehnt sich nach diesen Geschwistern, er trägt sie im Herzen. Er liebt sie mit der herzlichen Liebe Jesu. Wörtlich heißt hier, er liebt sie mit den Eingeweiden, also mit dem Innersten, mit der tiefsten Liebe aus tiefstem Herzen. Es gibt im Philipperbrief tatsächlich so ein bis zwei Verse, die vermuten lassen, dass die Gemeinde ein Thema mit Einheit hatte. Das lesen wir im Kapitel 1, Vers 27 oder Kapitel 4, Vers 2. Aber ansonsten spricht Paulus tatsächlich so gut wie keine Missstände an. Und trotzdem können wir davon ausgehen, dass auch diese Geschwister in Philippi sicher nicht perfekt waren. Ja, auch sie hatten Fehler, auch sie machten sich auch untereinander immer wieder schuldig, auch sie fielen genauso wie wir in Sünde. Und trotzdem schreibt Paulus, er sehnt sich danach aus tiefstem Herzen, diese Geschwister wiederzusehen. Und er beruft sich dabei auf Gott. Er sagt, Gott ist mein Zeuge. Also er meint es sehr ernst mit dieser Aussage. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann der sowas sagen? Waren die Philipper doch so heilig, doch so fehlerlos, dass es nur schön war, und immer schön war, da zu sein. Aber auch hier sehen wir wieder, Paulus legt immer noch den Fokus auf diese gemeinsame Stellung, die sie haben. Sie sind Mitteilhaber der Gnade. Sie sind eine geistliche Familie. Und das ist ja etwas Besonderes, das wir leider immer wieder aus dem Blick verlieren. Nämlich diese Tatsache, dass all das Gemeinsame das Trennende in den Schatten stellt. Das, was wir gemeinsam haben, das, was uns verbindet, ist so viel mehr als das, was uns vielleicht hier und da voneinander trennt. Ich fand den Kommentar von William MacDonald an dieser Stelle hilfreich, der schreibt: Wie Paulus hier seiner Liebe Ausdruck verleiht, ist umso bemerkenswerter, wenn wir uns erinnern, dass er als Jude geboren wurde und nun zu Menschen heidnischer Herkunft spricht. Die Gnade Gottes hat den alten Hass weggenommen und nun waren sie alle eins in Christus. Und genau das ist auch mein persönlicher großer Wunsch, wenn ich an uns als Gemeinde denke. Auch wir sind alle eins in Christus. Und Gottes Gnade kann auch bei uns alles Trennende wegnehmen. Die Frage ist, bitten wir ihn darum? Bitten wir ganz konkret in unseren Gebeten Gott darum, dass er die trennenden Dinge wegnimmt und dass wir diesen Blick auf das Gemeinsame, diesen Blick auf das Gemeinsame wieder haben? Ich mache das mittlerweile, ja, wenn ich diesen Text, da hilft mir eben dieser Text auch wieder, mich daran zu erinnern. Das sind Dinge, die würden sonst vielleicht verloren gehen in meinem Gebetsleben. Aber wenn ich diesen Text lese und durchbete, dann bitte ich Gott genau darum. Angefangen natürlich erstmal bei mir selbst. Aber dieser Text erinnert mich auch wieder zu prüfen, ja, wie groß ist denn meine Liebe tatsächlich zu euch? Wie groß ist meine Sehnsucht, euch zu sehen? Gemeinschaft mit euch zu haben? Kann ich mich auch auf Gott als Zeugen berufen? Oder gibt es da Dinge, die irgendwie noch geklärt werden müssen, die da zwischen uns stehen? Und ein allererster Schritt kann eben sein, wirklich fokussiert und beständig, wie wir es gehört haben, für diese Dinge zu beten. Und dafür finde ich diesen Text sehr, sehr hilfreich. Wie geht's weiter? Nach dem Dank und der Freude beginnt Paulus in Vers 9 mit Fürbitte und geistlichem Segen. Und das ist auch wieder was, was sich durch fast alle Gebete zieht in der Bibel, die wir dort aufgeschrieben finden, dass die meisten Gebete erstmal mit so einer Ausrichtung auf Gott beginnen, ja, mit Anbetung, mit Dank, mit dem Ausrichten auf Gott, mit der Erinnerung, was er schon getan hat. Und erst danach folgen so die persönlichen Anliegen, entweder für einen selbst oder jetzt wie in diesem Fall im Blick auf andere. Und ich glaube, auch davon können wir in unseren Gebetszeiten lernen, dass wir nicht so mit der Tür ins Haus fallen und Gott gleich unseren Wunschzettel auf den Tisch legen, sondern erstmal uns ausrichten, erstmal stille werden vor ihm und ihn groß machen. Für was betet Paulus ganz konkret? Er schreibt: Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Also als allererstes betet er um wachsende Liebe. Er geht jetzt gar nicht genau darauf ein, welche Liebe er hier meint, ob die Liebe sich jetzt ja auf die Geschwister bezieht, dass sie sich untereinander mehr lieben sollen oder dass sich auf Gott bezieht. Ich kann mir vorstellen, dass er da beides im Blick hat, ja, dass er sowohl die Liebe untereinander als auch eine wachsende Liebe zu Gott meint. Und es ist wenig verwunderlich, dass auch hier das griechische Wort Agape steht, weil Paulus natürlich für diese selbstlose, für diese hingebungsvolle und bedingungslose Liebe betet. Um die Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe soll das Erkennungszeichen der Jünger sein, das Erkennungszeichen auch dieser Gemeinde sein. Das ist das große Ziel letztendlich jeder Predigt, jeder Andacht, jeder Lehre, dass wir in der Liebe zunehmen. In 1. Timotheus 1,5 heißt es genau so: Das Ziel aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel, was wir haben, ja, dass wir in der Liebe wachsen, zu Gott hin und auch untereinander. Deshalb steht diese wachsende Liebe zu Gott und zu den Menschen auch in unserem Wachstumsherz, genau in der Mitte. Ja, das ist das, worauf es ankommt, das große gemeinsame Ziel, was wir haben dürfen, was wir verfolgen dürfen, das uns auch verbinden sollte. Und Paulus betet auch dafür ganz konkret. Ja, wir wünschen uns das alle, aber Paulus betet dafür, dass diese Liebe zunimmt, dass sie immer reicher und tiefer wird. Bin überzeugt, dass es grundsätzlich der Wunsch von uns allen ist, aber es ist auch dein konkretes Gebet für unsere Gemeinde. Paulus betet weiter für Erkenntnis, Einsicht und Weisheit. Er schreibt: Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Ja, diese Liebe, diese wachsende Liebe soll verbunden sein mit Erkenntnis, mit Einsicht, mit Verständnis, mit Unterscheidungsfähigkeit, mit entsprechendem Urteilsvermögen vielleicht. Und in unserem Miteinander brauchen wir genau diese Dinge. Ja, wenn echte Liebe wachsen soll, dann brauchen wir Erkenntnis, dann brauchen wir Einsicht. Warum brauchen wir das? Warum ist es so wichtig? Ich glaube, viel zu oft können wir einfach ja verschiedene Meinungen nicht wirklich nachvollziehen. Oder viel zu oft versuchen wir es vielleicht gar nicht, die Meinung von anderen nachzuvollziehen. Ja, wir sehen die Fehler bei anderen, wir sehen unsere Fehler weniger und uns fehlt da oft die Einsicht, die Erkenntnis, wo auch wir vielleicht daneben liegen. Und das ist ein großes Hindernis für wirklich echte, für tiefe Liebe füreinander. Und auch unsere Liebe zu Gott, denke ich, wird wachsen, je besser wir ihn kennenlernen, je mehr wir ihn erkennen, je mehr wir erkennen, wie groß sein Werk ist, wie groß seine Gnade ist, wenn wir verstehen, wie groß unsere Schuld ist, wenn wir in Erkenntnis und Einsicht zunehmen, wenn wir erkennen, wie groß dieser Abstand ist zwischen uns und Gott, wie groß diese Trennung ist und wie groß dieses Werk am Kreuz von Jesus ist. In Psalm 63, den wir zuletzt angeschaut haben, heißt es: Denn deine Gnade ist besser als Leben. Wenn wir das erkennen, dass Gottes Gnade besser ist als Leben, dann wird auch unsere Liebe zum Herrn wachsen. Paulus betet weiter, dass die Philipper prüfen, worauf es ankommt. Also, dass sie an Weisheit auch zunehmen, dass sie den Fokus nicht verlieren. Wir haben es gerade auch von Erwin gehört. Ja, wie schnell ist es, dass wir uns viel zu sehr auf das Irdische, auf das Vergängliche konzentrieren? Aber worauf kommt es wirklich im Leben an? Das ist eine so entscheidende Frage, die wir zu gerne so vor uns herschieben oder nur so halb beantworten. Weil wir einfach ja unser eigenes Leben, glaube ich, oft zu wichtig nehmen und zu sehr auf dem Hier und in dem Hier und Jetzt leben und uns darauf fokussieren. Und es ist herausfordernd, darüber nachzudenken, und noch herausfordernder ist es natürlich, danach zu leben. Deswegen betet Paulus auch dafür. Sie sollen prüfen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Jesus sucht keine Menschen, die seine Überzeugungen teilen und da ein Ja dazu haben, sondern Jesus sucht Nachfolger, die sich an seinem Leben orientieren, die sich verändern lassen. Er sagt immer wieder: Kommt, folge mir nach. Schau auf mich, schau auf mein Leben, sagt Jesus, und lerne davon und lass dich verändern, lass dich prägen. Und auch hier wieder die Frage an mich und an euch alle: Bete ich, beten wir oder betest du ganz konkret für diese Dinge im Blick auf unsere Gemeinde, dass wir gemeinsam an Erkenntnis, an Weisheit zunehmen, dass jeder Einzelne von uns prüft, worauf es ankommt, dass wir im Glauben auf oder im Vertrauen auf Gott auch mutige Entscheidungen vielleicht treffen. Können wir das auch zu unserem persönlichen, zu unserem regelmäßigen Gebet machen? In Vers 10 geht es dann weiter mit der Bitte um Heiligung. Er schreibt: Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Die Gemeinde soll lauter und unanstößig sein, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, sie soll rein sein, sie soll tadellos sein. Das ist das Gebet von Paulus. Und auch wenn er, wie gesagt, im ganzen Brief kaum Missstände ansprechen muss, ist natürlich auch diese Gemeinde noch nicht da, wo Gott sie haben möchte. Gottes Ziel mit jedem einzelnen Gläubigen, sowohl damals als auch heute, ist es, dass wir in sein Bild verändert werden, dass wir ihm ähnlicher werden. Und bei diesem Ausdruck Frucht der Gerechtigkeit, dann denken wir vielleicht an die Frucht des Geistes, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und da können wir uns auch fragen, wo stehen wir da als Gemeinde? Wo stehe ich da persönlich? Und wenn wir einen Mangel in diesen Punkten bei jemand anders feststellen, was machen wir dann? Regen wir uns darüber auf? Frustriert uns das? Oder machen wir es zu unserem Gebet, dass Gott hier eingreift? Wenn wir es uns selbst feststellen, machen wir es zum Gebet, dass Gott bei uns selbst eingreift. Welches Ziel verfolgt Paulus mit diesem Gebet? Was ist das Ziel dieser ganzen Anliegen, dieser Fürbitte? In Vers 11b heißt es, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das heißt zusammenfassend, durch die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Geschwistern, durch Erkenntnis, durch Einsicht, durch Weisheit, dadurch, dass wir unser Leben ausrichten auf das, was wirklich zählt, dadurch, dass wir prüfen, auf was es wirklich ankommt, durch die Heiligung, durch das Verändern lassen von Gott, durch all das, wofür Paulus hier betet, durch all das wird Gott geehrt, Gott wird gerühmt, Gott wird gelobt. Und es ist meine Überzeugung, dass es auch so ein ganz wesentlicher Auftrag für uns als Gemeinde ist, nämlich diesen Ort zu schaffen, an dem Gott wirklich im Mittelpunkt steht. Eine Gemeinschaft von Menschen zu schaffen, die Gottes Liebe Raum gibt und die diese Liebe auch nach außen irgendwie weitergeben kann. Und ich habe mich gefragt, sind wir so eine Gemeinde? Und beten wir dafür, dass wir so eine Gemeinde werden? Ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir sind als Gemeinde, auch als Ortsgemeinde hier in Mannheim, sind wir ein Stück weit das Licht der Welt, weil dieses Licht aus Gott kommt und weil dieses Licht auf Gott strahlt und Gott in den Mittelpunkt rückt. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Also ihr merkt schon, in diesen wenigen Versen gibt es sehr viel Input, um ja, uns auszurichten auf Gott und auf das, was wirklich zählt. Und ich möchte euch nochmal wirklich ermutigen, dass ihr euch von diesen Gedanken auch im persönlichen Gebetsleben inspirieren lasst. Wie kann das ganz konkret aussehen? Also wenn ich das mache, ich lese mir seit längerer Zeit diesen Text immer wieder durch und ja, als Ganzes und dann gehe ich ihn Vers für Vers oder so wie jetzt Abschnitt für Abschnitt durch. Und ich mache das vorwiegend im Blick auf die Kleingruppe, das möchte ich auch noch lernen, da mehr auch die ganze Gemeinde im Blick zu nehmen. Aber ich fange dann, ich lese diesen Text, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch in all meinen Gebeten und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und dann gehe ich wirklich so gedanklich alle Teilnehmer meiner Kleingruppe durch und danke für diese Geschwister. Ich danke Gott, ich freue mich darüber, dass Gott uns zusammengestellt hat in der Gemeinde und in der Kleingruppe. Ich danke dafür, dass Gott sie errettet hat, dass jeder Einzelne das Evangelium angenommen hat, dass sie bis heute dran geblieben sind und so weiter. Und dann mache ich diese Anliegen, die Paulus hatte, zu meinen persönlichen Anliegen und gehe so im Geiste die einzelnen Personen durch. Und ich bete um Liebe, ich bete um Einsicht, ich bete um Weisheit für jeden Einzelnen. Ich bete, dass wir uns verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich bete, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Ja, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Man kann sich da wirklich ganz praktisch an diesem Text orientieren. Und das Gebet kann sich selbstverständlich auch auf die ganze Gemeinde beziehen. Ich habe da auch eben die Erfahrung gemacht, dass Gott mich verändert, dass Gott nicht nur die Gemeinde verändert, sondern auch mich selbst verändert, dass Dankbarkeit, dass Freude, dass Sehnsucht auch wirklich zunehmen dürfen. Das heißt, wenn wir beten, wenn wir an unser eigenes Gebetsleben denken, dann dürfen wir natürlich in erster Linie erstmal Gott ganz persönlich begegnen. Wir dürfen ihm unsere persönlichen, unsere eigenen Gefühle, unsere Gedanken bringen, unsere Anliegen bringen. Wir dürfen unsere eigene Beziehung mit ihm pflegen und um eigenes Wachstum bitten. Und gleichzeitig, so bin ich echt überzeugt, ist es gut und wichtig, ebenso regelmäßig auch für das geistliche Wachstum anderer Geschwister und der ganzen Gemeinde zu beten. Vielleicht, ja, kann dieses Gebet, vielleicht kann auch ein anderes Gebet euch deine Hilfe sein, immer mal wieder die ganze Gemeinde auch in den Blick zu nehmen. Vielleicht sonntags morgen vor dem Gottesdienst kann ein guter Zeitpunkt sein, sich nochmal auszurichten und einzustellen auf das, was folgt, auf die Begegnungen, die wir dann gleich haben werden. So können wir einzelne Geschwister nochmal konkret auch vor Gott bringen. Vielleicht kann auch dieses Gebet aus Philipper 1 Teil deiner persönlichen Gebetssammlung werden. Ja, denk nochmal an diese kleine Challenge, die wir haben, dass sich jeder so fünf oder mehr Gebete raussucht, die er immer wieder als Vorlage nehmen möchte, als Strukturhilfe nehmen möchte. Vielleicht kann dieses Gebet da dabei sein. Das heißt, wenn du ja diese kleine Sammlung zusammenstellst, dann denk nicht nur an dich selbst, sondern denk auch an andere und insbesondere eben auch an das geistliche Wohlbefinden, an den geistlichen Zustand, an das geistliche Wachstum unserer Gemeinde. Und stell dir vor, wie sich das auswirken würde auf unsere Gemeinde, wenn wir alle regelmäßig solche Gebete sprechen, wenn wir solche Gedanken vor Gott bringen werden. Was würde das verändern bei dir selbst? Was würde das verändern in unserer Gemeinde? Zum Abschluss möchte ich noch was mit euch teilen, was mich total gefreut hat, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ist ja die letzte in dieser Reihe. Und es ist mir nochmal mehr und mehr aufgefallen, wie Gott wirklich führt, wenn wir solche Predigten vorbereiten. Wie alles so zusammenpassen darf. Ja, natürlich, Clemens, Manu und ich haben uns natürlich vorher ein bisschen abgestimmt, welche Texte wir gerne nehmen würden, ja, was uns gerade anspricht, was wir weitergeben wollen, was wir auslegen wollen. Aber was wir nicht groß geplant haben, aber was aus meiner Sicht Gott gelenkt hat, ist Folgendes. Wir durften in den letzten Wochen immer wieder neu erkennen, für welche unterschiedlichen Anliegen wir beten können. Ja, bei Clemens ging es schwerpunktmäßig um die Beziehung zu Gott, die wir haben. Ja, er ist wie ein Vater zu uns. Erkennen wir direkt im Vater unser. Wir dürfen still werden, um in seine Gemeinschaft zu kommen, war ein Teil aus dem Psalm. Wir dürfen uns auf sein Reich ausrichten. Wir dürfen Schuld, die zwischen uns und Gott steht, bekennen und ausräumen. Wir dürfen ihm unsere täglichen Bedürfnisse anvertrauen, dass er sich darum kümmert und dass er uns darüber hinaus reich segnen wird. Das waren so die Schwerpunkte von den ersten beiden Predigten. Bei Manuel ging es dann in der Apostelgeschichte 4 zum einen auch um die Anbetung Gottes, aber darüber hinaus auch um Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ja, die Apostel beten, um Freimütigkeit und Freude, das Evangelium weitersagen zu können und dass Gott seinen Segen dazu gibt. Und heute stand die Gemeinde selbst im Mittelpunkt dieses Gebets, unsere Beziehung untereinander, dass unsere Liebe auch untereinander mehr und mehr überreich werde, dass wir uns gegenseitig im Herzen haben und dass wir uns nach dieser Gemeinschaft sehnen. Fällt euch da was auf an diesen verschiedenen Schwerpunkten? Das sind genau diese Beziehungen, die uns ohnehin schon so wichtig sind, für die wir sowieso immer wieder beten, weil sie uns, ja, weil wir davon überzeugt sind, dass das so diese Hauptbeziehungen sind, für die wir eintreten sollen. Wir dürfen diese wachsende Beziehung zu Gott haben. Wir dürfen vertrauensvolle Beziehungen untereinander haben. Wir dürfen bedeutungsvolle Beziehungen zu Menschen haben, die Gott noch nicht kennen. Und wir dürfen genau für diese Beziehungen immer wieder beten. Und diese einzelnen Texte, die wir in den letzten 4 Wochen jetzt gehört haben, die dürfen uns daran erinnern, die dürfen uns eine Hilfe sein, diese Dinge auch nicht aus dem Blick zu verlieren und da auch ausgewogen zu beten, ja, nicht nur mal an uns zu denken vielleicht, sondern auch andere in den Blick zu nehmen, nach außen zu schauen, welche Menschen brauchen das Evangelium, für uns aber auch zu bitten, dass wir diese Freimütigkeit haben, das Evangelium weiterzugeben. Und eben wie heute gehört auch, dass wir als Gemeinde zueinander wachsen. Nochmal die Frage von vorher. Was denkt ihr, was passieren würde, wenn wir alle persönlich und auch gemeinsam regelmäßig für diese Anliegen beten? Ja, wenn uns das wirklich wichtig wird, wenn wir einmütig diese Anliegen vor Gott bringen. Bin sehr gespannt, was Gott tun wird, tun kann, wenn wir ja in dieser Einmütigkeit, wenn wir dieses eines Sinnes haben und in dieser Einmütigkeit vor Gott kommen. Und heute ist schon Gelegenheit dazu. Wir dürfen diesen Tag, diesen Fastentag, den wir vorgeschlagen haben, schon nutzen, um persönlich, aber auch gemeinsam ganz wichtige Anliegen vor Gott zu bringen. Noch ein Vers aus Psalm 65, den wir zuletzt auch gelesen haben. Gott ist ein Hörer des Gebets, heißt es da. Gott ist ein Hörer des Gebets. Das macht doch Mut, das macht doch zuversichtlich, dass wir all diese Dinge Gott anvertrauen dürfen. Lasst uns also besonders im Gebet all diese Bereiche immer wieder im Blick haben und wirklich Großes von Gott erwarten. Amen.